Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neue Stiften. Mein Name ist Andrea Schiemens und ich freue mich sehr, dass ich heute mit einer Kollegin und einer langjährigen Wegbegleiterin diesen Podcast aufnehmen darf. Ich freue mich sehr auf Dr. Anna Punke-Dresen. Hallo Anna, herzlich willkommen im Podcast Neue Stiften.
Hallo Andreas, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast.
Anna, es ist ja so, dass dich die Menschen, die in den letzten 3-4 Wochen sich mit Neue Stiften beschäftigt haben, dich ja schon bereits kennengelernt haben. Denn du bist das Gesicht, der Kopf und die Hände hinter der Rubrik der Mensch des Monats. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Mensch des Monats zu entwickeln?
Ich hatte diese Idee tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich war selbst mal, vielleicht kennen die HörerInnen diese Rubrik diesmal in der Beilage der Zeit gab, diese Stiftungsköpfe, da war ich selbst mal ein Stiftungskopf. Und fand es einfach total spannend, einen Menschen, der im gemeinnützigen Bereich tätig ist, ja kennenzulernen. Also abgesehen von den Dingen, die man vielleicht über LinkedIn oder Xing über diesen Menschen erfahren kann, dass man diesen Menschen einfach kennenlernt. Und so wie ich ja auch geschrieben habe, also Schreiben und ehrenamtliches Engagement oder der gemeinnützige Sektor, das sind so diese zwei Pfeiler, die mich eigentlich schon mein Leben lang begleiten. Und dieses Schreiberherz ist tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Und als wir beide dann Anfang des Jahres uns so ein bisschen ausgetauscht haben und ich dir das vorgeschlagen habe, warst du ja auch direkt begeistert, wofür ich dir auch sehr danke. Und ich möchte einfach tatsächlich mit dieser Rubrik Menschen vorstellen, die irgendeine besondere Führungsperson im gemeinnützigen Bereich sind und einfach diesen Blick dahinter wagen, weil ich, glaube ich, selbst ein Mensch bin, der also sehr gerne Menschen kennenlernt und das auch einfach wahnsinnig faszinierend findet, wie divers Lebensläufe sind, wie divers quasi auch Erfahrungen im ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Kontext so Menschen prägen und dadurch sich der Charakter formt, man wächst und man einfach Dinge ausprobieren kann. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich jetzt auch durch diesen Mensch des Monats und diese monatliche Rubrik und diese Gespräche, die ich führe, Menschen, die ich eigentlich ja schon ganz gut kenne, in diesen Gesprächen einfach nochmal anders kennenlerne und da also ganz tolle Überraschungsmomente auch sind für mich und das echt also ein sehr schöner Austausch bis jetzt war.
Ja, das kann man lesen, aber bevor wir jetzt nochmal da ein bisschen einsteigen, du hast ja jetzt selber kurz die spannenden Lebensläufe der Menschen, mit denen du sprichst, angesprochen. Ich darf das so sagen, du kommst ja aus einem gut behüteten Apothekerhaushalt, um das mal vielleicht so zu formulieren. Deine Mutter ist Apothekerin in Süddeutschland, wie man manchmal bei dir raushören kann, dass du da deine Wurzeln. Magst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, wie bist du eigentlich aus dieser behüteten Kindheit und Jugend, wie bist du in diesen gemeinnützigen Markt geraten? Wie konnte das passieren?
Also tatsächlich ist es so, ich habe mich eigentlich schon in der Schulzeit ehrenamtlich engagiert. Ich war Tutorin und habe die 9-5-Klässlerinnen sozusagen mit empfangen und denen einen guten Start in dieses Jahr doch aufregende Gymnasiumleben beschert und da geholfen und fand das einfach damals schon total gut, sich ehrenamtlich so zu engagieren und habe auch durch meine Eltern halt kennengelernt, dass es Vereine gibt, Stiftungen gab es damals auch in der Stadt und so. Also ich hatte schon immer so nebenbei ein bisschen sozusagen aus der Ferne diesen gemeinnützigen Bereich so kennengelernt oder beobachtet. Und im Studium habe ich dann tatsächlich im Hauptstudium Hans Fleisch kennengelernt, den viele HörerInnen bestimmt kennen, ehemaliger Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Und der hat an meiner Universität in Hildesheim Stiftungsmanagement angeboten. Das fand ich damals total spannend, habe dann auch dazu bei Hans Fleisch meine Diplomarbeit geschrieben, auch promoviert. Und er war sozusagen eigentlich derjenige, der mir diese Tür geöffnet hat, um vor allem durch den Stiftungsbereich, diesen gemeinnützigen Sektor eben sehr stark kennenzulernen. Ich habe mich dann genau mit Formen des bürgerschaftlichen Engagements auseinandergesetzt, habe dann auch den Kreis Junge Menschen und Stiftungen gegründet, über den wir beide uns ja zum Beispiel kennengelernt haben, wo du ja auch auf jeden Fall ein sehr wertvolles Ehrenamt für uns als Kreis geleistet hast und da genau ein sehr starker Mentor für uns warst. Und also sprich, ich bin eigentlich so durch Studium da reingerutscht und habe, glaube ich, einfach schon von klein auf irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, mich zu engagieren, was Gutes zu tun, ehrenamtlich für Menschen oder Projekte da zu sein. Und dadurch bin ich, glaube ich, auch der Mensch geworden, der ich jetzt bin, weil man, so wie Manuela Rousseau zum Beispiel auch in diesem ersten Interview gesagt hat, und auch die anderen, die jetzt bald erscheinen werden, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, eigentlich alle bisherigen Gespräche halt auch unterstrichen haben, dass man also durch das Ehrenamt also Dinge ausprobieren kann, die man in seinem Hauptberuf vielleicht nicht so ausprobieren kann und dadurch natürlich ein wahnsinniges Wachstumspotenzial für einen selbst vorhanden ist und man also das echt als pure Freude und sozusagen Bereicherung erlebt, so ein Ehrenamt.
Ja, aber wenn man aus so einer Unternehmerfamilie kommt, Unternehmerinnenfamilie wie du, ist es dann nicht für deine Mutter enttäuschend gewesen, dass du auch nicht Pharmazie, Apotheke gemacht hast, sondern einen anderen sinnvollen Weg eingeschlagen hast? Oder war das nie ein Thema in der Familie?
Also das war tatsächlich nie ein Thema. Ich muss gestehen, die Naturwissenschaften waren noch nie meine Stärke in der Schule. Ich war eher immer so sprachlich oder habe dann auch im Gymnasium tatsächlich den sozialen Zweig gewählt. Jetzt, wo wir drüber sprechen, wird mir da schon bewusst, also es war natürlich damals bayerischen Kleinstadt, meinte der soziale Bereich, dass man zum Beispiel auch Hauswirtschaftslehre dort gemacht hat, was ich großartig fand, also da nochmal so von der Pike auf Kochen praktisch zu üben. Aber das heißt, also ich glaube, dadurch, dass meine Eltern halt auch so sehr, sehr offene, hilfsbereite Menschen sind und sich auch selbst, also in Vereinen, der Schule, im Elternbeirat, also sozusagen Engagierte haben und auch meine Großeltern und auch andere Familienmitglieder, also sich grundsätzlich engagieren, ist das, glaube ich, schon eine Sache, die mir quasi mitgegeben wurde. Und das bestätigen ja auch, also zum Beispiel so Untersuchungen wie der Freiwilligen-Survey, dass die Leute, die natürlich irgendwie so aufwachsen, die so ein Umfeld haben, was engagementbereit ist, dass die natürlich irgendwie viel schneller den Weg da reinfinden, als Menschen, die das noch gar nicht irgendwie gemacht haben, beziehungsweise da auch gar keine Zugänge haben. Also deswegen würde ich schon sagen.
Ist das auch der Grund, Anna, dass du den Kreis junger Menschen mit unterstützt und aktiv warst, weil du damit anderen jungen Menschen zur Seite stehen konntest, wenn die sich in diesem Feld der Gemeinnützigkeit bewegen? Oder was war da deine Beweggründe? Also dass Hans Fleisch dich angesteckt hat mit diesem Virus Gemeinnützigkeit und Stiftung, so kennen wir Hans Fleisch. Ich habe ihn in einer anderen Rolle kennengelernt, aber auch als sehr inspirierend und motivierend. Und ich glaube, dass kaum eine Persönlichkeit in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren so einen starken Einfluss auf Stiftungen und Gemeinnützigkeit und Engagement in Deutschland hatte wie Hans Fleisch. Aber
da stimme ich dir zu, ja.
Jetzt aber zurück zu den jungen Menschen, zu dem Kreis der jungen Menschen, den ich kennengelernt habe auf einem Stiftungstag und ganz geflasht war, weil dort wirklich nur junge Menschen saßen, die dafür brannten, sich zu engagieren. Und wer damals auf den Stiftungstagen war, wusste, das Durchschnittsalter ist gut noch zweistellig, aber im hohen zweistelligen Bereich. Und dort saßen auf einmal 30, 40 Menschen, gefühlt alle um die 20. Das war ein krasses Erlebnis. Aber was war deine Motivation, da aktiv zu sein?
Also du hast diesen ersten Grund auf jeden Fall schon genannt. Also mein erstes Erlebnis tatsächlich, also man muss dazu sagen, der Kreis von Menschen, Stiftungen, ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Also wir haben jetzt auf dem Stiftungstag, der diese Woche stattfindet, sozusagen indirekt Geburtstag gefeiert. Also es war tatsächlich so, ich bin 2010, glaube ich, das erste Mal zum Stiftungstag und sah da wirklich sehr viele grauhaarige Menschen, genauso wie du das sagst. Und dann hat zusätzlich zu Hans Fleisch gab es noch ein paar andere Stiftungen, die meinen wertgeschätzten Kollegen und guten Freund Robert Biskop vor allem ermutigt haben, irgendwie so ein Sprachrohr für junge Menschen, die damals fing das tatsächlich so ein bisschen an, dass mehrere junge Menschen den Stiftungsbereich kennenlernen, durch Praktika, wie auch immer, da reingerutscht sind. Und es aber tatsächlich damals schon noch eine kleinere Menge oder eine kleinere Gruppe war an sozusagen Altersgruppe, die im gemeinnützigen Bereich tätig war. Und dadurch, dass ich quasi diesen Stiftungsbereich ja kennen und wertschätzen gelernt habe und dachte, es ist eigentlich also so ein cooler Bereich für junge Menschen, sich da auch einzubringen und sozusagen viele Quereinsteige damals ja auch irgendwie durch das Studium da reingerutscht sind und so. Und es war mir einfach damals, genauso wie du gesagt hast, wichtig, dass man sich irgendwie vernetzt, dass man sich austauscht, dass sich quasi die jüngere Generation gegenseitig hilft, auch durch Fachaustausch, durch Workshops. Du warst ja damals auch mehrfach bei Workshops dabei, die wir für den Kreis gegeben haben und hast uns quasi deine Lebenserfahrung, deine Expertise geschenkt, damit wir von dir lernen konnten. Und das war der Antrieb. Und dadurch, dass ich ja einfach sehr gerne organisiere und diesen Kreis mitgegründet habe und darüber eben auch sehr viele total spannende Menschen kennengelernt habe, die letztendlich mir eben auch geholfen haben, dieses große Netzwerk, was ich inzwischen habe, aufzubauen, bin ich jetzt tatsächlich seit 10 Jahren dabei und finde diesen Kreis immer noch sehr beeindruckend, sowohl von der Zusammensetzung als auch von den Treffen, die wir veranstalten. Und also es ist wirklich eine sehr qualitativ hochwertige, sehr zusammengeschweißte Gemeinde inzwischen geworden. Und das war damals schon meine Intention, dass wir die jungen Menschen da zusammenbringen, um gleichzeitig dem Stiftungsbereich auch eine Form von Perspektive ja auch zu geben, weil ja gerade auch der Generationenwechsel schon ja auch einige gemeinnützige Organisationen vor Herausforderungen stellt. Und da können wir vielleicht auch helfen, die nächste Generation beziehungsweise den Nachwuchs da zu bestärken.
Jetzt hast du ja bei dem Mensch des Monats mit Professor Manuela Rousseau gestartet. Also du hast die Latte extrem hochgelegt mit der Auswahl dieser Person. Was ist eigentlich ein Kriterium, um Mensch des Monats bei Anna Punkedresen zu werden? Nach was für Kriterien wählst du die Menschen aus, die du ansprichst? Weil man kann sich ja nicht bei dir bewerben, sondern du sprichst die Menschen ja von dir aus an. Aber was sind so deine wichtigsten Kriterien, damit du darüber nachdenkst, hey, diese Frau oder dieser Mann kann Mensch des Monats werden?
Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass es eher, also die ersten Personen, die ich jetzt so angesprochen habe, das sind tatsächlich Personen, die ich aus diversesten Kontexten quasi schon gut kenne, mit denen ich per Du bin, bei denen ich eben auch weiß, dass sie zum einen eine spannende Persönlichkeit sind, die eine Führungsaufgabe im gemeinnützigen Bereich haben und zum anderen eben auch so einen vielseitigen Werdegang und sich zusätzlich zu dem Hauptamt eben auch ehrenamtlich engagieren, dass das so mein Ansatzpunkt ist, herauszufinden, wie engagieren die sich, was war deren eigene Triebkraft, sich zusätzlich zu dem Hauptamt noch ehrenamtlich zu engagieren. Also eine Gesprächspartnerin, die im nächsten Monat dran kommen wird, die hat irgendwie sich total gefreut, dass ich sie gefragt habe und meinte zum Beispiel, ja, es müsste ja noch mehr solche Oden eben ans Ehrenamt geben. Und da habe ich mich halt total gefreut, dass sie das so gesagt hat, weil das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Also ich möchte quasi das herausstellen, was für diese Person, mit der ich spreche, das Spezifikum ist, damit irgendwie so eine Ode ans Ehrenamt passiert. Und also grundsätzlich bedeutet das jetzt nicht, dass man sich nicht bei mir bewerben kann. Also mein Anliegen war einfach, dass ich die ersten Personen schon sehr gut kenne, weil das kennst du ja selbst. Man kann natürlich mit Personen, die man schon kennt, sich ganz anders austauschen und das stellt natürlich eine viel schnellere Augenhöhe auch ein und man weiß natürlich auch schon ein bisschen mehr über diese Person und kann natürlich dann auch da die Fragen ein bisschen spezifischer stellen, beziehungsweise kommt dann schneller auf so eine persönliche Ebene.
Ja, die Ode an das Ehrenamt, das ist ja schön formuliert. Und offensichtlich ist dir das Ehrenamt ja extrem wichtig. Warum findest du Ehrenamt so wichtig?
Also ich finde Ehrenamt wichtig, weil tatsächlich, also ich glaube, Deutschland könnte gar nicht so gut leben oder so vielschichtig divers auch leben, ohne dass es zum großen Teil ja schon viele Bereiche gibt, die rein ehrenamtlich sind. Also man denke ans kirchliche Ehrenamt, die ganzen Feuerwehren, Katastrophenschutz, viele quasi soziale Dienste auch. Das gibt's ja gar nicht. Und ich finde einfach, also Personen, denen es gut geht, die im Leben stehen, die also quasi genug zur Verfügung haben, dass auch auf jeden Fall schön ist, der Gesellschaft quasi sowas zurückzugeben. Ne? Das sagt man ja auch, dass es eine große Motivation ist. Und das kann ich halt nur unterstreichen, weil grundsätzlich es bei mir halt auch so ist, dass ich sagen kann, dass ich so ein gutes Leben habe und sozusagen so froh bin, dass es mir und meiner Familie halt so gut geht, dass ich mich freue, dass ich mich bei so ein paar Vereinen ja ehrenamtlich engagiere, bei zwei Vorständen Teil des Vorstands bin. Ich mache bei dem Frauennetzwerk Mentomi zum Beispiel mit und finde es einfach total toll, dass man da Frauen unterstützt, die gerade den Berufseinstieg wagen und man da in so einem Mentoring quasi diese Frauen bestärkt und die coacht, um damit also mehr Selbstbewusstsein vielleicht auch in so ein Bewerbungsverfahren reinzugehen. Und so finde ich das eigentlich wirklich tatsächlich sehr großartig, dass in Deutschland das Ehrenamt, beziehungsweise kann man da ja verschiedene Begrifflichkeiten nehmen, also zum Beispiel ja auch das freiwillige Engagement eben so stark und so divers ist und ja auch viel im ländlichen Raum ermöglicht, dass ich da grundsätzlich ja schon ein großer Fan bin, irgendwie Ehrenamt auszuleben. Und das, was ich vorhin ja gesagt habe, einfach, also bei allen, die ich kenne, die sich ehrenamtlich engagieren, einfach schon ja bereichernd ist, ne? Und das Leben runter macht und man immer irgendwelche spannenden Leute kennenlernt und Skills, die man vielleicht sonst nicht so einfach lernen oder anwenden könnte, eben auch gut in einem ehrenamtlichen Kontext einsetzen kann.
Aber das klingt ja, dass das Ehrenamt etwas ist, was in uns Menschen vielleicht oder in Teilen von uns Menschen angelegt ist, in der eigenen DNA. Weil andere sagen ja, Ehrenamt muss man machen, weil sonst die Sozialgemeinschaft den Bach runtergeht. Weil wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten, hätten wir viel mehr Not, Elend und Wehklag auf der Welt und auch in unserem Land. Ist es das eine oder das andere oder ist es eine Mischung,
die Motivation? Also ich glaube, dass es eine Mischung ist. Klar, also ich denke schon, viele Strukturen müssen ehrenamtlich erhalten bleiben, weil dafür quasi kein hauptamtliches Netzwerk, kein Geld, keine Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. Also ich finde aber, die Leute, die sich wirklich ehrenamtlich engagieren, müssen schon auch das Herz mitbringen, weil das geht uns ja bei allem so. Ich denke, es wäre jetzt kein sinnvoller Akt, zum Beispiel das Ehrenamt quasi zur Pflicht zu machen, ne? Und sozusagen zu sagen, dass jeder sich ehrenamtlich engagieren muss, weil sonst Deutschland zusammenbricht. Also ich wünsche mir einfach wirklich, dass Menschen, die das noch nicht können, und also der letzte Freiwilligen-Survey sagt ja zum Beispiel, dass sich ungefähr 40% der Menschen in Deutschland freiwillig engagieren. Und es gibt ja schon einige Gruppen, die man halt schwer erreichen kann, beziehungsweise die sich nicht trauen, dass da einfach noch mehr Werbung, mehr geholfen wird, eben diese Leute zu überzeugen, dass Ehrenamt halt wirklich eine Bereicherung ist und auch die Leute, die sich sozusagen ehrenamtlich für die Menschen engagieren, die das vielleicht machen wollen, dass die da wirklich mit Herz und Leidenschaft rangehen, weil dann steckt das halt wirklich an. Also da bin ich fest von überzeugt, dass man Menschen mitreisen kann. Und zum Beispiel ist es ja so, dass man bei einem Verein 7 Leute braucht. Und wenn man 7 Menschen findet, die gemeinsam irgendwie eine Idee haben, eine Vision haben und das starten wollen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass sie durch Leidenschaft und Willen dann tatsächlich was bewirken können.
Ja, diese 7 Leute, die man für eine Vereinsgründung braucht, das ist ein gutes Beispiel, wenn sich 7 Leute zusammentun und was verändern wollen. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was wir als Gesellschaft tun müssen, um Ehrenamt mehr zu würdigen oder zu fördern? Oder was erwartest du zu Politik? Gibt es da Gedanken zu? Muss Politik Ehrenamt mehr wertschätzen? Wie ist deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich hat sich ja in den letzten Jahren da schon einiges getan. Also die Rahmenbedingungen für Ehrenamt wurden ja schon sehr verbessert, sei es steuerrechtlich oder also zum Beispiel die Stiftung Engagement und Ehrenamt, die es ja jetzt seit einem Jahr gibt, die versucht ja da auch wirklich viele Signale zu setzen, und vieles zu bewirken. Ich glaube tatsächlich, damit es noch mehr ankommt und noch mehr auch geleistet werden kann, dass Menschen, die sowieso schon irgendwie einen sehr stressigen Alltag haben, durch Beruf, durch Familie, durch vielleicht noch andere Verpflichtungen, die können das ja oft gar nicht leisten, pro Woche vielleicht noch sich 2 Stunden ehrenamtlich zu engagieren. Und da gibt's ja jetzt auch in den Unternehmen schon so erste Umdenkungsprozesse, dass es erste Unternehmen gibt, die zum Beispiel sagen, 2 Stunden die Woche dürfen ihre Angestellten sich ehrenamtlich engagieren und trotzdem werden sie für diese 2 Stunden bezahlt. Und das finde ich eine absolut großartige Idee, weil das natürlich so viel bewirkt. Die Menschen, die bei so einer Firma arbeiten, natürlich auch viel zufriedener sind, irgendwie eine Wertschätzung ja auch erfahren. Man ja auch schon bewiesen hat, dass Ehrenamt auf jeden Fall glücklich macht. Und das, also könnte ich mir einfach vorstellen, dass es irgendwann in 10, 20, 30 Jahren vielleicht selbstverständlich ist, dass man irgendwo anfängt zu arbeiten, einen neuen Job beginnt und da es ganz klar ist, dass man von den 38 Stunden vielleicht sind es in 20 Jahren irgendwie nur noch 32 Stunden, die man Vollzeit arbeiten muss, dass man sich halt die restliche Zeit irgendwie selbstständig, freiwillig irgendwo einbringt und so quasi der Gesellschaft was zurückgibt und eben auch Missstände begleitet oder sozial Benachteiligten hilft. Das fände ich tatsächlich total großartig, dass mein Sohn in 15 Jahren bei seiner ersten Bewerbung vielleicht das wirklich angeboten bekommt. Und ja. Das gibt's ja auch schon. Also in Amerika, Skandinavien und so, da gibt's ja schon quasi solche Arbeitsmodelle. Und das wünsche ich mir für Deutschland, dass es da noch ein bisschen offener wird und das einfach versteht, dass das ja wirklich so für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation werden könnte.
Ja, ein schöner Gedanke, der nicht nur eine Träumerei ist, sondern wahrscheinlich auch Realität werden muss, weil viele Menschen sich tatsächlich engagieren wollen und das aus einem inneren Antrieb herauskam. Dieser innere Antrieb, ist es auch das, was deine Gesprächspartnerinnen in deiner Rubrik des Mensch des Monats angeben, warum sie sich engagieren? Was ist aus deiner Erkenntnis, was haben alle diese Menschen, mit denen du bisher gesprochen hast, eigentlich gemeinsam?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also alle Menschen haben gemeinsam, dass sie sich eigentlich schon sehr früh engagiert haben. Also auch das nächste Interview, was erscheint, ist auch so, dass derjenige sich so quasi schon sehr früh engagiert hat und das auch familiär bedingt mit auf den Weg bekommen hat. Die Gesprächspartnerin im Juli auch. Also das heißt, alle Gesprächspartner haben eigentlich bei jeglichem Ehrenamt immer die Vorteile erlebt. Und sozusagen die Stärken, die das Ehrenamt einem auch persönlich bringt und die Netzwerke, die dadurch entstehen, die Skills, die man zusätzlich lernt. Also das war ja in diesem ersten Gespräch mit Manuela Rousseau auch zu spüren, dass sie gemeint hat, also diese Führungserfahrung, die sie ja so auszeichnet, dass hätte sie ohne ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, wobei sie quasi sehr schnell Teil eines Vorstands zum Beispiel war, nie so schnell gelernt und dass sie das total geprägt hat. Und das ist bei den anderen auch auf jeden Fall herauszuhören beziehungsweise zu lesen, dass tatsächlich diese Persönlichkeitsentwicklung sehr stark positiv beeinflusst hat.
Das heißt also, Ehrenamt stärkt nicht nur die Gesellschaft, sondern die ehrenamtlich aktiven Menschen genauso. Liebe Anna, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls. Herzlichen Dank.
Und ich freue mich sehr auf deine nächsten Menschen des Monats. Vielen Dank und dir alles Gute, Anna. Auf bald.
Gleichfalls. Vielen Dank, Andreas.